EU will 1,8 Milliarden Impfdosen bestellen.
Was? Schon wieder?
Vielleicht dann eher vergleichbar mit einem Zahnarztbesuch. So zweimal im Jahr hin und immer ungern.
Kann man ja auch kombinieren.
Oh Gott.
Schön, bei der Prophylaxe-Schwester hast du
noch. War das jetzt die Betäubung? Nein, das war die Impfung.
Die Pharmaindustrie weiß um ihre Verantwortung. Niemand in der Branche geht ernsthaft davon aus, dass er mit einem Corona-Impfstoff große Profite einfahren wird.
Oder in Euro ausgedrückt 9,3 Milliarden. Oder auch in Euro ausgedrückt 37,2 Milliarden. Oder eben 129,8 Milliarden Euro.
Witzig, witzig. Für uns, wir ordnen es ein. Mhm. Aber die Kinder, die jeden Morgen dann davor sitzen und sich denken, scheiße, jetzt bringe ich meine Eltern um.
Lasst die Kinder in Frieden mit solchen Anschuldigungen. Kinder spielen auch laut RKI überhaupt keine wirkliche Rolle bei der Verbreitung des Virus.
Basta, Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Donnerstag, der 15. April 2021. Hier ist Folge 83. Und mein Name ist Benjamin Golmer. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ja, das SNA-Präsidium, das hat uns beide einstimmig dafür nominiert, auch weiterhin diese Sendung zu moderieren. Und Herr Golmer und ich, wir nehmen feierlich an und sagen auch, der Verantwortung wollen wir gerecht werden.
Wir treten also mit einer Doppelspitze an. Und natürlich werden wir sogar Fakten haben, die unsere Aussagen unterlegen. Ist ja nicht immer der Fall. Der ein oder andere Politiker beispielsweise, der lässt die Fakten gerne beiseite oder beleuchtet alternative Fakten.
Die Alternative Facts, ja.
Beispielsweise Markus Söder vielleicht sogar. Der sprach ja von Pandemie neu.
Die Mutation bedeutet de facto eine deutlich höhere Sterblichkeit, eine deutlich höhere Ansteckung, eine deutlich längere Verweildauer auf Intensivstationen und Achtung, wichtig, eben nicht nur für die Eltern.
Ja, mehrere Virologen, die vielleicht nicht gerade im medialen Fokus stehen, die hatten schon länger gesagt, dass die Variante B117 zwar möglicherweise ansteckender, aber eben für den Einzelnen nicht gefährlicher ist. Und britische Forscher, die haben das in dieser Woche jetzt bestätigt. Und das hat eine gewisse politische Brisanz. Höhere Übertragbarkeit ja, tödlicher nein. Auch nicht bei jungen Menschen. So viel zum Thema Panikmache in Politik und Medien.
Und es ist ein super Ding gewesen, denn am Montag kam ein Artikel in der Zeit raus von Professor Raketenantrieb Brinkmann und dem Rest der No-Covid-Fraktion. Und die schrieben da ausdrücklich drin, B117 ist tödlicher. Und am Dienstag kam dann eben dieses Ergebnis daraus, wo es dann hieß, es ist halt doch nicht tödlicher. Also ich würde mal so sagen, genau wissen wir das nicht. Es gibt Studien in beide Richtungen, aber grundsätzlich zu behaupten, es ist tödlicher. Also so machen wir das doch mal lieber nicht.
Nee,
also wir jedenfalls nicht.
Ist gut.
Worum werden wir uns heute kümmern? Wir kümmern uns heute um die jungen Menschen, allerdings nicht um die Jungen, wie sie hier definiert sind. 35-Jährige bis 59-Jährige. Herzlichen Dank dafür übrigens. So jung sind wir. Nein, wir kümmern uns um die wirklich jungen Menschen, um Kinder und Jugendliche. Denn die haben natürlich mit diesen Corona-Maßnahmen ganz besonders zu kämpfen. Und die nehmen wir heute mal wieder aufs Tableau.
Ja, außerdem kriegen wir immer wieder die Frage gestellt, was glaubt ihr eigentlich, wann ist denn dieser ganze Mist, diese Pandemie, wann ist denn die mal vorbei? In dem Zusammenhang, da werden wir heute mal auf die milliardenschweren Bestellungen innerhalb der EU für das nächste Jahr, was Impfstoff angeht, schauen. Ganz spannende Zahlen haben wir da. Und da könnten wir dann auch ebenso natürlich gleichzeitig darauf zu sprechen kommen, welche internationalen Verflechtungen eigentlich die Impfstoffpolitik hat.
Wir haben uns übrigens dagegen entschieden, heute über das Infektionsschutzgesetz zu sprechen. Wenn Sie letzte Folge gesehen haben, dann wissen Sie, wir haben uns ja auch um die Studie erst zwei Monate später gekümmert. Also Infektionsschutzgesetz machen wir dann im Juni. Nein, wir haben heute andere sehr wichtige Themen. Infektionsschutzgesetz ist ebenfalls sehr wichtig. Wir schauen mal, wie genau das dann ausgestaltet wird. Es ist ja auch noch gar nicht durch, wie es dann tatsächlich kommt. Es gibt am Kabinettsentwurf schon wieder erhebliche Kritik, zum jetzigen Zeitpunkt
jedenfalls. Ja, und dann muss man schauen, wie das auch in den einzelnen Ländern noch umgesetzt wird.
So sieht's aus. Und dann gibt's ja noch die Gerichtsbeschlüsse, wie beispielsweise in Weimar, was ja wirklich in jeder Hinsicht eine richtige, es wird ja schon fast ein Justizkrimi, was da im Moment passiert.
Wahnsinn.
Aber auf jeden Fall werden ja Verordnungen dann halt immer wieder auch punktuell gekippt. Vieles in Bewegung. Wir behalten das auf jeden Fall im Auge.
Ja.
Und als ich heute Morgen hergekommen bin, Herr Joppa, du bist ja ein Freund von Sketchen und Witzen und so weiter.
Generell ja.
Super. Mir ist nämlich heute Morgen einer eingefallen.
Mir schon wieder die Nackenhaare.
Mal gucken, ob er dir gefällt. Ich muss erstmal das Drehbuch schreiben. Mache ich hier live, kein Problem. Also mein Drehbuch habe ich im Kopf, ich bin Profi und deins schreibe ich einfach mal auf.
Ja.
Du musst auch gar nicht so viel sagen.
Gut.
Wenn du meine Schrift lesen kannst.
Worum geht's denn so thematisch?
Wirst du schon sehen.
Das mag ich gar nicht.
So, alles klar. Hier ist dein Text.
Ah, das ist überschaubar.
Super. Du Marcel, Entschuldigung, wir müssen jetzt leider die Sendung abbrechen.
Warum?
Tut mir leid, aber ich bin asymptomatisch infiziert.
Woran?
Weiß ich doch nicht, guck doch selber nach. Asymptomatische Infektion, Leute. Da habe ich heute irgendwie drauf rumgedacht und dachte mir so, ey, euer Ernst? Du Joppa, ganz schlimm. Ich habe asymptomatischen chronischen Husten. Ganz schlimm, ich habe asymptomatischen Schnupfen. Asymptomatische gute Laune, leider auch.
Hm.
Ja, es ist perfekt. Es ist wirklich sensationell.
Asymptomatische Müdigkeit habe ich jetzt gerade. Hatte ich heute Morgen nicht, da war sie symptomatisch.
Schade. Ja, oder wir haben ja gestern Abend Geburtstag gefeiert. Mann, was habe ich gesoffen? Geht's dir schlecht? Ja, ich habe asymptomatischen Kater. Also Leute, es ist eins meiner Lieblingsworte. Asymptomatische Infektion, ja. Mag ich total gerne. Vielleicht ist es einfach gesund.
Ja.
Was mag ich noch sehr gerne? Impfling. Impfling ist ein absolutes Favoritenwort von mir.
Ich mag übrigens asymptomatisches veganes Essen. Wir hatten letztens Rouladen.
Okay, also, wenn Sie Lust haben, wir kommen jetzt nämlich zur Zuschauerpost. Wenn Sie Lust haben, können Sie uns mal auch Ihre Lieblingswörter in der Pandemie so rüberschicken.
Auch Lieblingswitze gerne.
Ja,
okay. Wir haben übrigens sogar Zuschauer gehabt, die schreiben sogar ganze Sketche in Pandemiezeiten, haben uns immer mal wieder einen rüber geschickt. Also, wenn Sie da auch was Tolles finden, wo Sie sagen, Mensch, das könnten die Jungs nochmal nachspielen, gerne her damit. Basta@snanews.de.
Und wenn Sie die Sendung in Zukunft einfach alleine inhaltlich vorbereiten würden, wären wir auch sehr verbunden, dann würden wir einfach auch mehr Zuschauerpost vorlesen und beantworten vor allem.
Das wäre ganz schön, wenn Sie da vielleicht,
nein. Witze wäre klasse, machen wir eine Witzsendung. Dann setzen wir uns hier wie Fips Asmussen vorne auf die Kante und dann, hey, los geht's.
Einen habe ich noch.
3,5 Stunden Fips Asmussen am Stück.
Puh.
Mensch, du hast aber eine ganze Menge Gesicht zu waschen, hätte er zu mir gesagt.
Ja, das war auch eine Marke.
Rest in peace.
Aber machen wir weiter mit Zuschauerfeedback und ich schaue gerade mal, ich glaube übrigens, dass viele Zuschauer gemerkt haben, dass wenn sie kurze Mails schreiben mit recht prägnanten Fragen, die Chance höher ist, dass wir Zeit finden, die zu beantworten. Also sind zumindest viele schöne prägnante Sachen reingekommen. Deswegen haben wir auch ein bisschen mehr Zuschauerfeedback jetzt. Und bitte trotzdem nicht enttäuscht sein, wenn wir uns nicht zurückmelden. Wie gesagt, wir lesen alles.
Los geht's mit Frank. Den Namen haben wir übrigens auf seinen Wunsch hin verändert. Er fragt uns, könnt ihr mir erklären, wie der Stand der Dinge bei der Herdenimmunität ist? So wie ich das aus den Medien gehört habe, gibt es doch zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass wir uns alle impfen. Die andere ist natürliche Immunität. Bei welcher Prozentzahl sind wir denn da mittlerweile? Vielen Dank für euren Einsatz. Herr Jopper, die Zahlen.
Also generell wird ja gesagt, dass die Herdenimmunität in Deutschland eintritt, wenn so 70% der Bevölkerung entweder durchgeimpft sind oder nicht mehr infektiös, weil sie eine Erkrankung durchgemacht haben. Herr Lauterbach sagt, wegen der Variante B117 könnte es sogar eigentlich 90% sollten es sein. Wie dem auch sei, aktuell haben wir in Deutschland knapp 5,2 Millionen Menschen, die zwei Impfungen bekommen haben, also immunisiert, als immunisiert gelten. Das sind 6,2% der Gesamtbevölkerung. Sind wir also noch weit von entfernt von 70%. Zusätzlich gelten laut RKI über 2,7 Millionen Menschen als genesen hierzulande, also quasi nicht mehr als infektiös. Das sind 3,2%.
Das heißt, wir sind noch nicht mehr bei 10%. Dürfte also noch ein langer Weg werden. Weiterhin ist unbekannt, wie es eigentlich mit der Grundimmunität aussieht in der Bevölkerung. Also gibt es die eigentlich und wie hoch ist sie? T-Zell-Kreuzimmunität ist da das Stichwort. Mhm. Die wird leider nach wie vor nicht flächendeckend untersucht. Man vermutet, dass zwischen 20% und 50% der Bevölkerung eventuell gar nicht erst schwer an SARS-CoV-2 erkranken können, da sie eben eine solche Grundimmunität haben. Aber das wird in Politik eigentlich so, habe ich nicht gehört.
Spielt keine Rolle.
Nicht gehört.
Nicht so richtig,
nein. Man könnte ja sagen, also, 50%, wenn das jetzt angenommen werden würde, 50% brauchen sich gar keine Sorgen von dem Virus machen. Na, das wäre was.
Ja, müssten dementsprechend auch nicht geimpft werden. Ne? Also kommt ja noch dazu.
Aber es wäre noch schlimmer, wenn beispielsweise 99% das überleben. Oder mehr.
Ja, vielen Dank an Frank für die E-Mail. Und wir machen weiter mit einer E-Mail von Norbert. Und die bezieht sich auf unsere vergangene Sendung. Norbert hat sich dieses Diskussionspapier von diesen beiden Forschern, zur Superspreader-Untersuchung bei Querdenker-Demonstrationen auch noch mal genauer angeschaut. Wir hatten es ja unter der letzten Sendung verlinkt. Tatsächlich noch dran gedacht. Und da ist er auf eine Formulierung gestoßen, die wir tatsächlich überlesen hatten. Worum geht es da genau?
Ja, ich habe ihn noch mal gefragt, er hat es mir zurückgeschickt. Also im Original auf Seite 10 steht dann unter anderem: We retrieved the data on possible cities of departure from the website of Hong for Hope in December 2020 and January 2021. Und völlig zu Recht wohl, bemerkt der Norbert, Zitat: Wenn ich das richtig verstehe, gilt Folgendes. Die Busstopps zu den eigentlichen Demonstrationen hatten die gar nicht. Mhm. Die haben zukünftig geplante Demos benutzt. Die Demos fanden dann wohl wegen des Lockdowns gar nicht statt. Also es wird immer besser.
Ja.
Also ich habe die Sendung dann auch zu Hause mir nochmal angeschaut. Ich fand es schon ziemlich gut.
Aber Weltklasse.
Weltklasse. Also nicht nur, was wir da gemacht haben, sondern dass die Studie halt so eine eklatanten Schwächen hat.
Ja.
Aber es kommt ja dann noch besser. Die kannten ja nicht mal die Bushaltestellen. Die haben bloß angenommen, dass das die gewesen sind, weil es die in Zukunft sind. Wahnsinn. Also so ist das also, was unsere beiden Volkswirte da auf die Beine gestellt haben.
So geht Wissenschaft. Absolut.
Ja, in Wissenschaft.
Unglaublich. Ebenso hat uns ein Hinweis von unserem Zuschauer Timo erreicht. In der vergangenen Woche, da hatten wir ihn ja einen Ausschnitt aus dem Impf-Werbefilm mit Uschi Glas gezeigt. Tolles Ding. Jetzt soll ja dann die Werbekampagne mit Günther Jauch folgen und anrollen. Wobei, da gab es ja jetzt ein paar Startschwierigkeiten.
Ja, das liegt unter anderem daran, weil das Foto mit Günther Jauch, ja, wie soll ich sagen, fingiert gewesen ist. Denn Herr Jauch hatte sich ja noch gar nicht impfen lassen. Das kam dann heraus, weil er ja in der Live-Show bei RTL das auch gesagt hat.
Ja, also da wurde dann quasi eingeblendet, eher via Skype, wo er dann gesagt hat, ja, er ist jetzt zu Hause geblieben und er würde sich aber impfen lassen wollen, aber das war jetzt für die Werbekampagne quasi nur so ein bisschen fingiert.
Ich habe gesehen, dass Kollege Boris Reitschuster auf der Bundespressekonferenz auch nochmal nachgefragt hat, wie viele eigentlich geimpft sind von diesen drei Kampagnenträgern. Also Uschi Glas, Günther Jauch, Sepp Maier, wie viele sind denn jetzt eigentlich geimpft? Mhm. Die Antwort wurde nicht deutlich, auch auf Nachfrage nicht. Aber er hat es so interpretiert, und ich denke, das kann man durchaus tun, dass von den dreien nur einer geimpft ist, und Uschi Glas. Und warum Sepp Maier, der weit jenseits der 70 ist, nicht geimpft ist, wissen wir auch noch nicht.
Also Glaubwürdigkeit auf jeden Fall gleich null. Super Start dieser Kampagne.
Ich meine, man kann ja auch sagen, auf dem Plakat stand nicht drauf, ich bin geimpft, sondern ich bin für die Impfung. So in dem Sinne. Das gilt ja auch, ist für die Impfung und er wird sich weiter impfen lassen. Aber irgendwie bleibt doch ein Geschmäckle.
Ja.
Wenn von den dreien nur einer geimpft ist, was ist denn das dann für eine Kampagne?
Hinzu kommt ja, als Günther Jauch live reingeschaltet wurde, er dann aber gesagt hat, er wird sich aber auf jeden Fall impfen lassen, hörte man dann wirklich schallenden Applaus, Standing Ovations.
Das war peinlich.
Das war richtig peinlich, weil es gab kein Studiopublikum. Also es wurde vom Band eingespielt aus der Regie. Ob da jetzt tatsächlich jemand geklatscht hätte, wir werden es nie erfahren.
Ja, richtig, aber RTL hat entschieden, dass man jetzt klatschen muss und nicht bloß so hier. Nein, ein frenetischer Jubel, dass wir uns alle impfen lassen müssen. Das hat RTL entschieden.
Ja.
Also da bin ich gar nicht drüber hinweggekommen. Du hast mir das ja dann, wir haben darüber gesprochen, in der Radiosendung war schön.
Das tatsächlich live gesehen, ja.
Ja, richtig. bei Jauch ist es übrigens so, dass er in der Impfreihenfolge noch gar nicht dran gewesen ist. Also er ist 63, glaube ich, aber er ist in Brandenburg und zu dem Zeitpunkt wäre er noch gar nicht dran gewesen. Wäre er Berliner gewesen, wäre er schon dran gewesen, hätte er schon organisieren können. Das heißt also, die Impfreihenfolge von Brandenburg bringt unseren Günther Jauch um, wenn er es nicht überlebt.
Wenn,
aber
ja,
es sieht alles gut aus. Ja. Wir sind ein bisschen off-topic, tut mir leid, dann dauert es heute halt anderthalb Stunden, dann ist das halt so. Vielleicht liegt es an diesem Spezialdrink, den ich vorher noch getrunken habe, weil ich so aufgedreht bin. Aber ich musste noch mal an Karl Lauterbach denken.
Ja.
Karl Lauterbach ist geimpft.
Mhm. Zu dem kommen wir gleich noch.
Ja, super. Im Impfzentrum in Leverkusen.
Mhm.
Er ist aber 58. Nach meinem Dafürhalten ist er nicht dran. Warum wurde er geimpft?
Das hat er auch explizit nachher nochmal auf Nachfrage bestätigt. Er hat gesagt, weil es so ist, dass alle Impfärzte und Impfpersonal zuvor geimpft werden muss, bevor sie selber impfen. Und deswegen wurde er geimpft, bevor er geimpft hat.
Erschließt sich mir nicht, denn eine Impfreaktion tritt ja nicht innerhalb von 2 Stunden ein.
Ich weiß.
Jedenfalls keine positive.
Vielleicht war er ja ein paar Wochen vorher schon da und die Fotos sind älter. Das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall hat das so erklärt.
Hm. Ich sag mal einen für Sie. Herr Lauterbach also ist 58 Jahre, ist gar nicht dran mit dem Impfen, geht für einen Tag ins Impfzentrum, um dort Impfarzt zu spielen und dafür kriegt er die Spritze.
Mhm.
Lass uns mal beobachten, ob er jetzt die nächsten Monate noch sehr oft dort als Impfarzt eingesetzt ist oder ob das eine einmalige Geschichte war.
Mhm.
Dann hat er sich seine Impfung nämlich quasi erschlichen.
Ja, nein, er hat als Bundestagsabgeordneter seinem Wahlkreis Leverkusen einen Dienst erwiesen und dort am Menschen Wahlarbeit geleistet. Ja,
so, gut.
Ich komme aber mal wieder zurück auf die E-Mail von Timo, die bezieht sich nämlich auf diese Werbekampagne, die Impfkampagne, weil Timo schreibt uns nämlich, Zitat, interessant dabei ist, dass Werbung für Impfstoffe in der Öffentlichkeit eigentlich verboten sind. Ich gehe davon aus, dass diese nur legal sein können, wenn denn der Impfstoff an sich nicht genannt wird. Und da haben wir auch mal nachgeschaut, Paragraph 10 Absatz 1 des Heilmittelwerbegesetzes. Da heißt es, danach darf für verschreibungspflichtige Arzneimittel, zu denen auch der Corona-Impfstoff gehört, nur in Fachkreisen, zum Beispiel bei Ärzten oder Apotheken, geworben werden. Die Werbung in der allgemeinen Öffentlichkeit ist verboten.
Aber wie heißt es so schön von Karl Lauterbach, die Impfstoffe sind ja alle gut.
Alle gut.
Und wenn man keinen speziellen Hersteller herausgreift, beispielsweise den ausgesprochen sehr, sehr, sehr guten von BioNTech, zu dem wir heute auch noch kommen werden, dann ist das alles völlig rechtens. Kennt man ja vielleicht noch von der Impfkampagne gegen Polio Ende der 50er Jahre. Uschi Glas wird sich erinnern.
Ja.
Wir machen jetzt ein paar Uschi Glas-Witze, das kam ganz gut an beim letzten Mal. Deiner mit der spanischen Grippe. Gemein.
Na ja, gut. Also, wer kann, der kann. Zuschauer-Mails. Und jetzt haben wir noch einen. Und da müssen wir ein bisschen zu Kreuze kriechen. Genauer gesagt, eigentlich sogar ich. Marianne, die hat uns geschrieben. Es ging auch um die vergangene Sendung und da ist uns ein Fehler passiert. Der ist auch eigentlich gar nicht mal so angenehm. Wir wurden eben von Marianne darauf hingewiesen, weil Marianne uns auch eben eine Geschichte geschickt hat, die wir in der letzten Sendung präsentiert haben. Und wir schauen noch mal in den Ausschnitt der Folge 82 hinein, um den es geht.
Marianne hat uns eine interessante Grafik geschickt. Wochenlang wurde jetzt ja über die Nebenwirkungen von AstraZeneca gesprochen. Mhm. Dabei wurde allerdings vielfach ausgeblendet, dass die Impfstoffe von BioNTech und Moderna natürlich auch Impfreaktionen hervorrufen und möglicherweise sogar viel häufiger als AstraZeneca. Dazu hast du uns eine Übersicht vom Paul-Ehrlich-Institut mitgebracht.
Genau, auch von Marianne. Und zu sehen ist hier, dass bei AstraZeneca rund 4,6% der Geimpften so schwerwiegende Reaktionen hatten, dass sie deshalb im Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei BioNTech waren es aber sogar 16,5% der Geimpften und bei Moderna etwa 15,4%. Stopp! Und genau hier liegt nämlich dann der Hase im Pfeffer. Denn das war von mir schlicht und ergreifend falsch interpretiert. Wer lesen kann, ist, glaube ich, klar im Vorteil. Denn was bedeutet die Grafik eigentlich?
Auch das hast du mir zusammengetragen, darum mal gucken, ob hier nicht vielleicht wieder ein Fehler ist.
Dann habe ich wenigstens nicht falsch gelesen.
Auch hier hat uns Marianne noch einmal geschrieben, nach einer Impfung mit dem entsprechenden Impfstoffen werden an das Paul-Ehrlich-Institut Nebenwirkungen gemeldet. Von diesen gemeldeten Nebenwirkungen ergeben sich dann die Prozentzahlen für schwerwiegend und nicht schwerwiegend. Es ist also nicht so, dass es generell bei allen Impfungen prozentual zu diesen schwerwiegenden Folgen gekommen ist.
Ja, und unser Zuschauer Peter, der hat sich auch dazu gemeldet. Der ist ganz schön mit uns Schlitten gefahren in der E-Mail. Der hat es auf den Punkt gebracht. Der schreibt auch nochmal, die Statistik zeigt, dass von einer nicht genannten Anzahl von Geimpften eine nicht genannte Anzahl von Nebenwirkungen ausging, die als 100% angesetzt wurde. Von diesen 100% Nebenwirkungen hatten bei AstraZeneca 4,6% einen Krankenhausaufenthalt.
Und da hat der Peter den Finger auch noch in eine andere Wunde gelegt, weil aus diesem Dokument nicht hervorgeht, um wie viele Impfreaktionen es jetzt eigentlich insgesamt geht. Wir wissen also gar nicht, von was diese 15 oder 4 oder was auch immer Prozent da eigentlich genommen wurden.
Richtig.
Also, auf jeden Fall herzlichen Dank, dass Sie alle so aufmerksam sind und wir freuen uns darüber ausgesprochen. Und
ja.
Ja, korrigieren dann auch, wenn es was
korrigiert. Also auf jeden Fall ist dieses Papier dann nicht das wert gewesen, auf das es geschrieben wurde. Also sagt man Papier? Ja, auf jeden Fall, es war nichts. So, also die Grafik schnell wieder aus den Köpfen streichen. Wir werden da beim Paul-Ehrlich-Institut und weiterem mal genauer nachforschen. Und
ja, also wenn ich den Peter übrigens richtig verstanden habe, dann war er sowieso etwas kritisch eingestellt gegenüber den Impfstoffen.
Vielleicht.
Lieber Peter und alle anderen da draußen, das möchten wir natürlich gerne ändern. Wir machen quasi so eine eigene Impfkampagne hier. Und da werden wir jetzt mal beginnen mit Grafiken, die wir für Sie vorbereitet haben. Also die offizielle These lautet ja im Grunde genommen, die britische Impfkampagne zum Beispiel ist ein richtig großer Erfolg und Impfen ist der Weg aus der Pandemie. Wir nutzen übrigens dafür, die Grafiken habe ich selber erstellt, mit dem Tool Our World in Data.
Ja, Benjamin, der hatte ja schon mal zu diesem Werkzeug ein Video gemacht. Das heißt, Corona und Manipulation mit Grafiken, Our World in Data, ist auf unserem YouTube-Kanal bei SNA auch noch verfügbar. Lege ich Ihnen sehr ans Herz. Und dieses Werkzeug, das ist auch gratis für Sie zur Verfügung. Als Quelle wird das Johns Hopkins Institut angegeben.
Ja, und spätestens mit meiner kleinen Unterstützung können Sie das auch selber machen. Es macht Spaß. Ja. So, unsere erste Grafik. Die neuen positiven Tests in Deutschland, Israel und Großbritannien sind hier zu sehen. Wir haben die Grafik so eingestellt, dass sie in Relation zur Bevölkerungszahl sind. Also Israel 9 Millionen, 83 Millionen in Deutschland. Das verfälscht ja und deswegen ist es eben Relation zur Bevölkerungszahl. Außerdem ist die Kurve nicht so zackig, wie man sie sonst bekommen würde. Wir haben einen rollenden 7-Tage-Schnitt für sie gemacht. Das macht sie einfach runder und besser zu lesen. Israel und Großbritannien sind hier in lila und rosa eingezeichnet und Deutschland ist grün. Deutlich zu erkennen ist, dass die neuen positiven Tests in Großbritannien und Israel deutlich niedriger liegen als in Deutschland. Mhm. Dieser Effekt ist für Großbritannien ab Mitte März eindeutig zu erkennen und ab Ende März auch für Israel eindeutig zu sehen. Unsere erste Zusammenfassung also. Israel und Großbritannien stehen anhand dieser Daten deutlich besser da als Deutschland.
Allerdings haben wir jetzt ein Jahr Pandemieerfahrung hinter uns und wir wissen, mit der Häufigkeit der Tests, da könnte ja auch die Häufigkeit positiver Tests steigen. Also eine Art Testpandemie, das ist ja häufig ein Wort, was auch immer wieder auftaucht, oder Laborpandemie zum Beispiel auch. Das sind da so Schlagwörter.
Und darum habe ich noch eine zweite Grafik erstellt. Die Frage lautet, hat Deutschland vielleicht einfach mehr getestet als die beiden Vergleichsländer? Die Antwort? Eindeutig nein. Mhm. Besonders auffällig ist das am Beispiel Großbritannien. Ab Mitte März sind die Zahlen positiver Tests dort ja deutlich niedriger gewesen als bei uns. Mhm. Genau zu diesem Zeitpunkt ist aber die Testzahl so hoch wie nie. Die Briten haben zu diesem Zeitpunkt 9-mal so viel getestet als wir. Und auch die Israelis haben an einigen Tagen im März 4-mal so viel getestet wie Deutschland. Und sie testen auch jetzt doppelt so viel mit PCR-Tests.
Soweit der Blick auf die Grafiken. Uns ist natürlich völlig bewusst, dass den Daten eine große Unsicherheit zugrunde liegt. Also zum Beispiel, wer wurde getestet? Wie ist ein positiver Test überhaupt definiert? Wieso haben wir in beiden Ländern nach dem Start der Impfkampagne auch zum Beispiel so massive Corona-Ausbrüche gehabt? All das spielt da jetzt mit rein.
Richtig. Aber heute wollen wir ja unsere Zuschauer von der Impfkampagne überzeugen.
Du.
Und auch das geben die Grafiken aber her. Ja? Also man kann sie nehmen, man kann drauf zeigen, dann kann man sagen, hey, die Impfkampagne, die muss ja auch erst einmal anrollen und es muss ja erstmal immunisiert werden. Das dauert ja beispielsweise 2 Wochen. Und dann funktioniert das eben auch. Und wenn wir jetzt Großbritannien sehen, dann haben wir eine Inzidenz, die Inzidenzen verändern sich ständig, aber in Großbritannien ist die Inzidenz beispielsweise in etwa bei 16 und in Deutschland in etwa bei 150. So kann man argumentieren.
Und so wird ja auch argumentiert, zumindest bei den Leuten, die grundsätzlich gesagt haben, die Impfung ist der einzige Weg raus aus der Pandemie. Stellvertretend dafür kann man ja noch mal erinnern an Baden-Württembergs Ministerpräsident Herrn Kretschmann. Die Bevölkerung wird durchgeimpft und dann ist es rum mit der Pandemie, so hat das gesagt. Also die Impfung als Game Changer in der Pandemie.
Also wenn das so ist, wenn die Impfung der Game Changer in der Pandemiebekämpfung ist, was sind eigentlich die Impfstoffentwickler? Sind das nicht vielleicht die wahren Helden? Also Menschen, die ihre wichtige und wertvolle Lebenszeit opfern, um uns zu retten.
Das hast du sehr schön gesagt, Benjamin. Aber geht noch schöner. Experte für die ganz großen Worte, da ist ja unser Staatsoberhaupt, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Liebe Frau Dr. Türeci, lieber Herr Professor Schahin, Sie beide, und Sie haben es eben noch einmal wiederholt, empfanden es als Ihre Pflicht, etwas zu tun. Sie waren überzeugt, etwas tun zu können und gerade deshalb tun zu müssen. Viele Menschen auf der ganzen Welt bezeichnen ihre Leistung als ein Impfwunder. Sie selbst werden als beeindruckendes Gründerpaar, Spitzenforscher, Helden des Wissens und sogar als Weltenretter beschrieben. Der Impfstoff, den Sie entwickelt haben, ist in der Tat ein Dienst an der Menschheit.
Das war die Rede zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an die deutschen BioNTech-Entwickler und Gründer. Also Weltenretter, hat er das nicht schön gesagt? Meine Güte, Weltenretter. Mhm. Aber das dynamische Superhelden-Duo aus Türeci und Şahin, das weiß natürlich, nach der Rettung ist vor der Rettung. Und ein neuer Bösewicht steht immer wieder vor der Tür. Mhm. Das ist aber nicht der Pinguin oder der Joker. Nein, der neue Bösewicht heißt beispielsweise B117, B4711 oder B0815.
Until now we have promising data, namely that our vaccine covers that. For the case that an virus variant emerges, which is really of concern, and we do not have any protection by the current vaccine, we can very fast adapt our mRNA platform. And this is also something which we already now discuss with regulators.
Die Weltenretter von BioNTech bereiten sich also fleißig auf ja kommende Varianten vor. Oder wie Bill Gates jetzt sagen würde, die nächste Pandemie wird die ausreichende Aufmerksamkeit bekommen.
Und genau das hat sich auch die Europäische Kommission gedacht. So nicht noch einmal. Ursula von der Leyen, die beschrieb ja die Europäische Union als Tanker im Kampf gegen Schnellboote. Und als Schnellboot wurde hier Boris Johnson und Großbritannien gemeint. Sehr interessant. Es war wirklich enorme Kritik, die da auf die Europäische Kommission einprasselte. Wissen wir alle, im Frühjahr, da hieß es, es sei zu wenig bestellt worden. Dann habe man zu spät bestellt. Man sei zu knausrig gewesen und außerdem natürlich zu langsam.
Ja, also diesen Vorwurf will sich die EU und Brüssel natürlich nicht zweimal gefallen lassen. Wobei, also diesen Vorwurf mit zu wenig bestellt, das haben wir ja eigentlich eh nie verstanden. Nee. Hatten wir auch hier schon mal dargelegt. Wir fassen jetzt mal für Sie einige Zahlen zusammen. Die EU-Kommission hatte Anfang Januar Aufträge für 1,9 Milliarden Impfdosen. Das umfasste fixe Bestellungen und Optionen. Mit diesen Bestellungen können rund 1,2 Milliarden Menschen in der EU voll immunisiert werden.
Richtig. Und wenn Sie sich jetzt wundern, Moment mal, 1,9 Milliarden durch 2, das sind auch
1,2 Milliarden.
Ja, 1,9 Milliarden durch 2 sind 950 Millionen. Es liegt daran, dass da auch Johnson & Johnson dabei ist mit 400 Millionen Dosen. Und da gibt es ja nur einen Peaks und schon ist alles gut. Wobei, wie gut das ist mit Johnson & Johnson, das wird sich noch zeigen. Also wir haben das AstraZeneca-Debakel, jetzt haben wir das Johnson & Johnson-Debakel. Mal gucken, wie das da weitergeht. Das übrigens ist auch das Argument dafür, dass man eben so viel bestellt hat, weil man zu dem Zeitpunkt nicht sicher war, welcher Hersteller was bieten kann. Und auch, es wurde gesagt, dass man möglicherweise für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Impfstoffe braucht.
Mhm. Okay, also.
Das war auch abwechselnd. Also bei AstraZeneca. Gut, mach weiter.
Ja.
Impfstoffdosen mischen, hatten wir letzte Sendung auch schon. Okay, wir haben jetzt aber schöne Zahlen bekommen von Herrn Joppa. Also, mit diesen Bestellungen, die bereits aufgegeben waren, konnte man in der EU jeden Bürger 2 bis 3 Mal immunisieren. Nicht impfen, sondern immunisieren. Und das war ja die Bestellmenge Anfang Januar. Am 8. Januar folgte dann eine weitere Bestellung bei BioNTech in Höhe von 300 Millionen Impfdosen. Und am 17. Februar hat man bei Moderna ebenfalls nachgeordert. Und auch hier sind es 300 Millionen Dosen, die danach bestellt wurden. Wie es meist so ist, also die Hälfte fix und die andere Hälfte als Option.
Bei diesen beiden neuen Bestellungen liegen wir jetzt bei einer Immunisierung von 1,5 Milliarden Menschen. Jetzt könnten wir also jeden Menschen in der EU schon 3 bis 4 Mal immunisieren.
Ja, und dann kam der vergangene Freitag und wenn Sie bei uns in der Buster Berlin Telegram-Gruppe sind, dann haben Sie die Information damals schon bekommen mit einer kleinen Einschätzung von mir. Buster Berlin heißt die Telegram-Gruppe. EU will 1,8 Milliarden Impfdosen bestellen.
Was? Schon wieder? Ja, also da ist natürlich die Sache, ja, schon wieder. Und auf dem Plan, da wurde, oder diesem Plan wurde so ein unsichtbares Schild, muss man sich jetzt vorstellen, umgehangen. Denn auf diesem Schild würde ich sagen, da steht BioNTech Pfizer in dicken Buchstaben drauf. Weil es gab bestimmte Anforderungen. Die waren ganz deutlich formuliert. Der Impfstoff müsse auf einer mRNA-Technologie basieren und die Herstellung solle möglichst in Europa liegen. Auch die Lieferketten sollen hier liegen und eine große Produktionskapazität muss vorhanden sein.
Ah, ja, wer kommt denn da jetzt genau in Frage? Also wir haben CureVac, der Impfstoff ist ja noch gar nicht zugelassen, kommt vielleicht im Juni. Moderna produziert bloß kleine Mengen in der Schweiz und in Spanien. Und BioNTech Pfizer? Ja, genau, die kommen natürlich in Frage.
Und da haben wir jetzt auch genug bestellt, um jeden EU-Bürger 3 bis 4 Mal zu immunisieren. Jetzt plant die EU eine neue Bestellung von Impfstoff, mit denen jeder EU-Bürger noch weitere 4 Mal immunisiert werden kann. Wahnsinn!
Ja, und besonders spannend ist ja auch, wenn wir mal ins Detail schauen, wer soll das eigentlich genau bekommen? Und da schreibt der Deutschlandfunk, nach einer entsprechenden Freigabe sollen die 70 bis 80 Millionen Kinder in der Europäischen Union gegen das Coronavirus immunisiert werden. Okay, 1,8 Milliarden Impfdosen für 80 Millionen Kinder.
Was tun wir den Kindern schon wieder an?
Nein, es bleiben ja noch ein paar Spritzen übrig. Was passiert mit denen?
Ja, die hat man dann quasi vorsorglich bestellt. Könnte ja sein.
Kriegt das Bild nicht aus dem Kopf, diesen Kind da so mit 6 Spritzen im Arm.
Oh nein. Also es könnte ja aber auch zusätzlich noch die ein oder andere Mutation um die Ecke kommen. Ne? Könnte ja sein, auch dass die erste Impfstoff Generation dann bald die Wirkung verliert. Auch das natürlich. Und es könnte sein, dass die Corona-Impfung halt dann irgendwann so selbstverständlich wird wie beispielsweise die Grippeimpfung.
Aber Moment mal, die Grippeimpfung, Die machen ja beispielsweise viele Mediziner. Und ansonsten empfiehlt die Grippeimpfung die STIKO ja bloß für Menschen über 60 und chronische Kranke.
Stimmt. Mein Fehler. Die Corona-Impfung wird quasi wie die Grippeimpfung bloß für alle, egal ob groß oder klein, alt oder jung, vielleicht dann eher vergleichbar mit einem Zahnarztbesuch, so zweimal im Jahr hin und immer ungern.
Kann man ja auch kombinieren.
Oh Gott.
Schön, bei der Prophylaxe-Schwester hast du.
War das jetzt die Betäubung? Nein, das war die Impfung.
Wird direkt in den Mund gesetzt. Ja, super. Gut, also, es bedeutet, diese Bestellung der Europäischen Kommission, die ist ein nächstes Indiz für eine bewährte Verschwörungstheorie, wenn ich das mal so sagen darf. Die Theorie lautet ja, dass wir mehrfach impfen müssen und vielleicht sogar jedes Jahr. Mhm. Und so absurd ist das auch gar nicht mehr. Letzten Endes ist es ja schon fast beschlossene Sache. Ja. Beispielsweise Uğur Şahin, also der BioNTech-CEO, der hat es schon gesagt. Ich habe es gelesen im Interview mit der Bild-Zeitung und direkt danach im Interview mit dem Spiegel. Mhm. Er hat bereits gesagt, dass er davon ausgeht, dass das sehr häufig kommen wird mit der Impfung.
Ja. Wir bereiten uns also auf eine ewige Impfkampagne vor. Wenn es der Gesundheit dient, warum denn eigentlich nicht? Wobei, ich glaube, was es vielleicht noch mehr bedient, ist der Geldbeutel. Also jetzt nicht unser Geldbeutel, auch sicherlich nicht der Geldbeutel der ganzen EU-Steuerzahler, weil die Impfkampagne, die kostet ja Milliarden und Abermilliarden.
Du willst doch jetzt nicht etwa in den Raum stellen, dass es hier um Geld geht?
Ja, ich wollte es zumindest mal hier so als Diskussionsbeitrag in den Raum.
Okay, also Geld und Impfstoffe. Hat das eine etwa was mit dem anderen zu tun? Natürlich nicht. Ich bin extra für Sie nochmal ins Archiv gelaufen und habe einen Artikel aus dem Jahre 2020 herausgeholt. Genauer gesagt aus dem Mai 2020. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland sprach mit Han Steutel. Er ist Präsident des Verbandes der Forschenden Arzneimittelhersteller. Der Journalist sagte: Bei dem Rennen geht's ja wohl nicht nur ums Prestige, sondern vor allem auch ums Geld.
Ach.
Die Antwort? Die Pharmaindustrie weiß um ihre Verantwortung. Niemand in der Branche geht ernsthaft davon aus, dass er mit einem Corona-Impfstoff große Profite einfahren wird. Mhm. Klar ist vielmehr, dass sehr viele Unternehmen Geld verlieren werden, wenn sich der von ihnen verfolgte Ansatz nicht als erfolgreich herausstellen sollte.
Ja, die forschenden Unternehmen, die werden also, ja, wenig Geld mit ihren Impfstoffversuchen
verlieren.
Absolut, ja, es ist eine Heldentat. So. Und also so die Aussage vom vergangenen Mai.
Er muss
Mai.
Es doch wissen. Ich meine, der Herr Steutel, der ist doch der Interessenvertreter der forschenden Pharmaindustrie. Ja. Und der muss doch die Interessen am besten kennen.
Richtig, es geht um die gesellschaftliche Verantwortung. Das wissen wir ja jetzt. Allein in der Europäischen Union, da haben wir jetzt Verträge oder Ankündigungen für 4,3 Milliarden Dosen Impfstoff. Grund genug, mal nach den Preisen für die Impfdosen zu suchen.
Was kostet eine Impfstoffdosis? Das ist doch mal wirklich spannend. Und das müsste ja letzten Endes auch irgendwie bekannt sein. Müsste ja irgendwo stehen, haben wir uns gedacht. Ich glaube aber, es wäre einfacher, wenn wir das diesmal wieder würfeln würden. Der Preis nämlich ist nicht ganz so bekannt. Hm. Mich hat das ein bisschen erinnert an die Villa von Jens Spahn. Also wir haben Ansätze, was die Villa gekostet hat. Also die Summe, was die Villa gekostet hat. Das wissen wir ja relativ genau. Hm. Wir wissen aber nicht, welche Finanzierung da genau gelaufen ist, wie der Zinssatz ist. Und wir wissen auch nicht, was für den Innenausbau dieser Villa noch alles dazukommt. Und so ein bisschen erinnert mich das eben an die Impfstoffe.
Ja, absolut. Da schwirren fleißig Zahlen durch die Gegend. Wir konzentrieren uns dabei jetzt heute mal auf den mRNA-Impfstoff von BioNTech Pfizer. Ein erstes Indiz, das gab es im Dezember, eine belgische Haushaltsstaatssekretärin. Die hatte auf Twitter da vielleicht auch mehr aus Versehen Zahlen veröffentlicht, weil der Tweet ist nämlich auch nicht mehr auffindbar, wo dann der Preis für BioNTech genannt wurde. 12 Euro für eine Dosis BioNTech.
Also endlich ist es raus, dachten wir uns. So sah es ja auch lange aus. Die Bild-Zeitung schrieb dann aber zwischenzeitlich von Verhandlungen über einen Preis von über 40 Euro. Ein besonderes Medienecho hat das damals nicht ausgelöst. Nö. Dann kam aber neues Licht ins Dunkel und es kamen auch wieder neue Zahlen ins Spiel. Die 12 Euro können wir jetzt schon fast wieder vergessen, denn dann auf einmal hieß es 54 Euro pro Dosis und 15,50 Euro pro Dosis.
Also quasi eine Frage und ganz viele Zahlen. Wie kommt denn das eigentlich? Am 20. Februar, da haben NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung quasi in so einem Rechercheverbund da mal was veröffentlicht. Man habe sich auf einen Preis von 15,50 Euro geeinigt pro Dosis. Haben wir da jetzt das richtige Ergebnis? Also hat der investigative Rechercheverband uns da jetzt tatsächlich die Zahlen aufgedeckt? Und was ist dann eigentlich mit diesen 54 Euro?
Die 54 Euro sind wirklich der absolute Knaller. Wir werden ja auch einen Artikel dazu einblenden. Schauen Sie sich das bitte selber an, lesen Sie sich das durch, denn wir können gar nicht alles darstellen, was da so eigentlich vorgefallen sein soll. Mhm. Es ist auf jeden Fall echt großes Kino. Die 54 Euro, zu denen es dann nicht gekommen sind, das soll die Forderung von BioNTech-Pfizer gewesen sein. Die drei großen Medien zitieren aus einem Verkaufsangebot. Das stand aus dem Juni 2020 und das habe Pfizer an die Europäische Union geschickt. Und da soll wörtlich drinstehen: Basierend auf unserem Verständnis der geschätzten Anzahl von Dosen, die die Kommission plant zu reservieren, beträgt der Preis 54,08 € pro Dosis.
Mhm. Und es kommt noch besser in diesem mehrseitigen Angebot. Da wird dann damit argumentiert, dass ja die volkswirtschaftlichen Schäden von Corona so hoch seien, dass ein realistisches Preisangebot quasi gar nicht möglich sei. Übersetzt bedeutet das ungefähr, wir könnten von euch auch 1.000 € pro Dosis nehmen, wäre immer noch billig.
Ja, schöne Argumentation. Ja. Und mal ganz ehrlich, sie trifft es ja ziemlich genau auf den Punkt. Die Kosten des Lockdowns, die lassen sich überhaupt nicht beziffern.
Nein.
Also in Deutschland, in Europa, eine Woche alles zu, weiß man gar nicht, was es kostet. Für Deutschland gibt es eine Schätzung, die sagt 3 Milliarden €. Von daher kann man schon fast davon ausgehen, dass egal, was man für den Impfstoff bezahlt, am Ende ist es günstiger, als die Lockdowns zu machen. Hm. Wobei man natürlich fragen kann, ob die Lockdowns sein müssen, nicht wahr?
Ja.
Aber nochmal einen Schritt zurück. Pfizer schickt der EU also dieses Angebot von 54 €. Später zahlt die Europäische Union dann 15,50 €. Was genau bedeutet das jetzt eigentlich für unsere Bundesverdienstkreuzträger und Weltenretter?
Dass sie auf dem Weg sind, Milliardäre zu werden. Würde ich mal sagen. Also klar, dass die Rettung der Welt nicht ganz gratis ist, steht vielleicht auch da noch mit drauf. So. Und naja, dass die beiden ein Angebot gemacht haben, was die EU kaum ablehnen kann. Und dass die natürlich dann auch noch in dieses Angebot geschrieben haben, dass das besser nicht abgelehnt werden sollte. Auch ganz klar. Und dieser Wucherpreis ist ja vielleicht dann auch einfach ein Schnäppchenpreis, weiß man ja auch nicht. Und überhaupt, ich meine, der Brief, wo das Angebot drin stand, der kam ja auch gar nicht von dem kleinen, sympathischen deutschen Unternehmen BioNTech, der kam von Pfizer.
Bevor wir da jetzt weiter reingehen, sage ich mal, dass Herr Şahin das auch dementiert hat. Es habe sich um eine erste Preisberechnung gehandelt. Es habe große Unsicherheiten gegeben. Also zu dem Zeitpunkt habe man ja vielleicht gar nicht abschätzen können, was die unterschiedlichen Komponenten kosten. Mhm. Allerdings liest sich das in diesem Angebot auch ganz anders. Denn da steht fix drin, was der Preis sein soll. Und auch später wird auf diese Unsicherheiten eben nicht hingewiesen. Lesen Sie sich das bitte selber durch. Da gibt es viele Artikel zu. Sie haben einen eingeblendet. Ansonsten googeln Sie einfach 20. Februar, Süddeutsche Zeitung, BioNTech und so weiter. Sie werden das sicherlich finden. Denn.
Aber auch diese Veröffentlichung von Preisen, die hat ja gar nicht wirklich medial hohe Wellen geschlagen. Hat mich sehr verwundert.
Hattest du die Geschichte eigentlich?
Nur am Rande, tatsächlich. Spannender Blick in die Preisverhandlungen. Und es lässt ja auch den Eindruck aufkommen, was so hinter den Kulissen passiert und wie da so argumentiert wird. Ist ja jetzt auch kein Ausnahmefall, würde ich mal sagen. Bevor wir jetzt gleich noch einen weiteren Preis von BioNTech versuchen zu ermitteln, da rechnen wir erstmal mit dem, was wir haben. Benjamin, hast du einen Taschenrechner?
Ja, ich wurde ja aufgefordert, einen Taschenrechner zur Hand zu haben. Dementsprechend habe ich natürlich einen hier in meinem mobilen Telefon. Also, wir haben ja 300 Millionen Bestellungen ursprünglich bei BioNTech von der EU. Dann kamen ja noch 300 Millionen Anfang Januar dazu. Und zwischenzeitlich gab es da noch so eine Nothilfe von 4 Millionen Dosen für Variantengebiete. Die rechne ich auch noch drauf. Mhm. Das heißt, wir haben hier 604 Millionen Dosen mal 15,50 €. Mhm. Summa summarum macht das keine finanziellen Interessen.
Oder in Euro ausgedrückt 9,3 Milliarden.
So, Sekunde, ich berechne noch was. Mhm. Jetzt stehen ja weitere 1,8 Milliarden Impfdosen im Raum. Mhm. Dann nehmen wir jetzt also diese Summe und nehmen sie dann auch plus die, was wir vorher hatten und nehmen das mal 15,50 €. Das macht summa summarum keine finanziellen Interessen.
Oder auch in Euro ausgedrückt 37,2 Milliarden.
Okay, wenn ich jetzt nicht den Preis nehme, den der WDR und die SZ hier nennen von 15,50 €, sondern die 54 €, die BioNTech Pfizer eigentlich haben wollten, dann kommen wir, summa summarum, auf eine Summe von keine finanziellen Interessen.
Oder eben 129,8 Milliarden Euro. Nur für den Impfstoff von BioNTech Pfizer.
Ja. Schnäppchen.
Absolut. Aber du hast uns noch andere Zahlen versprochen.
Richtig. Und das bringt uns jetzt nach Israel. Impfweltmeister Israel. Die Impfquote liegt dort bereits bei über 60% und es ist High Five in Haifa und Techno in Tel Aviv. Israel atmet auf. Wir haben uns aber schon mal gefragt, wie genau haben die das eigentlich gemacht?
Das dürfte gleich mehrere Gründe haben. Israel gilt ja als Labor der Welt, oft zu hören. Ist auch gar nicht so falsch, weil Israel ja eine enge Kooperation hat mit Pfizer und das Land bekommt ja massenweise Impfstoff und dafür bis zur Herde. Immunität, das ist das Ziel. Und im Gegenzug dafür liefert eben das Land mit dem hochvernetzten Gesundheitssystem die ganzen Daten, die Studiendaten für den Impfstoff wieder zurück zum Produzenten.
Soweit so richtig. Aber vielleicht spielt ja doch Geld da eine gewisse Rolle. Ach. Dafür habe ich im Münchner Merkur in der vergangenen Woche ein erstes Indiz gefunden. Der Artikel von vergangener Woche heißt: Pfizer stoppt Impfstofflieferungen an Israel und soll Land wohl als Bananenrepublik bezeichnet haben. Mhm.
Dort ist zu lesen, die ersten 10 Millionen Impfstoffdosen seien fristgerecht bezahlt worden. Bislang hat das Land etwa 2,6 Milliarden Schekel für Impfstoff ausgegeben. Das sind rund 665 Millionen Euro. Das gab der Knesset im März bekannt. Es wird davon ausgegangen, dass Israel deutlich mehr pro Dosis bezahlt hat als jedes andere Land der Welt.
Wir nehmen jetzt wieder den Rechenschieber und rechnen mal ganz spontan durch. Also 665 Millionen Euro und 10 Millionen Impfdosen. Das geht einfach zu rechnen. Das macht 66,50 Euro pro Dosis. Mhm. Kann das denn wirklich sein, dass Israel einfach mal so 66,50 Euro auf den Tisch legt? Oder ist das nicht vielleicht sogar plausibel? Denn Pfizer hatte ja in diesem Schreiben geschrieben, dass die EU das günstigste Angebot aller westlichen Industrienationen bekommt. Und das liegt bei 54. Mhm. Das könnte dann also die 66 Euro aus Israel plausibel machen.
Wir haben dann aber mal weitergeschaut, wurden fündig bei der Jüdischen Allgemeinen. Die schreibt am Montag, Israel gibt erstmals Kosten für Corona-Impfstoff bekannt. Auch hier wird die Summe von 660 Millionen Euro genannt. Allerdings wird angegeben, dass dafür eben nicht nur BioNTech gekauft wurde, sondern auch andere Hersteller. Gemeint sein dürfte hier Moderna. Die Jüdische Allgemeine kommt da auf einen Preis von 44 Euro pro Dosis.
Super. Und damit haben wir jetzt jede Menge Zahlen auf den Tisch gelegt und Sie dürfen sich selber entscheiden, wie Sie die jetzt eigentlich einordnen möchten. Israel beispielsweise legt 44 Euro auf den Tisch, die Europäische Union sollte 54, macht jetzt 15,50 Euro. Wie siehst du das Ganze eigentlich?
Na ja, gut, also klar dürfte erstmal an diesen Bestellungen und Zahlen geworden sein, dass die Pandemie nicht rum ist, wenn in diesem Jahr alle geimpft sind, sondern auch wahrscheinlich im nächsten Jahr noch und im übernächsten Jahr. Die Frage ist, ob das dann noch Pandemie heißt oder Normalität. Das ist das eine. Das zweite ist, ich habe mir auch schon immer mal wieder gedacht. Es stand ja mal im Raum, dass die EU überlegt hat, die Produzenten von Impfstoff nicht zu enteignen, aber quasi deren Patent zu enteignen und auf eigene Faust zu produzieren, wenn die das alles zu teuer verkaufen wollen. Und da hast du ja auch völlig zu Recht gesagt, ja, mach das einmal und bei der nächsten Krankheit produzieren die dir gar nichts mehr, auch kein Patent mehr. Ist natürlich auch richtig.
Ja. aber ich würde mal so sagen, so ganz ohne Geld geht es hier nicht vonstatten und auch ganz ohne finanzielle Interessen geht es hier nicht vonstatten. Ich habe mir mal ein paar Zahlen für Sie rausgesucht. Also sind die Umsätze beispielsweise von BioNTech und Pfizer. Umsatz von BioNTech im Jahre 2019 sind 121 Millionen Euro. In diesem Jahr sollen es 9,8 Milliarden Euro werden. Also 121 Millionen klingt zwar mehr als 9,8 Milliarden, aber es ist genau andersrum. Ich glaube, das können Sie einschätzen. Und nochmal zum Thema, dass der Herr Steutel gesagt hat, die machen sowieso alle Verluste. Es hieß ja auch mal, dass die Impfstoffe gar keine große Rolle in die Bilanzen der Pharmaindustrie spielen werden, weil natürlich die Pharmagiganten so unendlich groß sind. Das kann man auch argumentieren für beispielsweise AstraZeneca, deren Impfstoff sehr günstig ist. Aber bei BioNTech-Pfizer sieht es ein bisschen anders aus. Der Umsatz von BioNTech sind im Jahr 2019 53 Milliarden gewesen. Und wenn wir jetzt also 2,5 Milliarden Dosen Produktionsmenge pro Jahr rechnen und das mal 15,50 nehmen, dann kommen wir auf 38,75 Milliarden. Es sind heute unendlich viele Zahlen, aber folgen Sie mir bitte noch ein bisschen. BioNTech und Pfizer teilen sich ja diesen Umsatz. Ja. Ich habe sogar gehört, dass sie das wirklich 50-50 machen. Oh. Dementsprechend müssen wir das mal durch zwei nehmen. Dann hätten wir also einen Jahresumsatz mit dem Impfstoff für Pfizer von 19 Milliarden. Und der Gesamtumsatz 2019 war 53 Milliarden. Was möchte ich sagen? Natürlich ist das ein ganz ganz großes Ding für Pfizer.
Klar, natürlich. Und das wird es dann eben auch noch in Zukunft sein. Wie gesagt, für 2022 ist die Bestellung da jetzt schon aus der EU und das wird sicherlich auch noch so weitergehen. Auch da muss man natürlich gucken, werden noch andere Impfstoffe zugelassen, auch für die Europäische Union, will man dann vielleicht da noch was holen. All das wissen wir nicht. Genauso, das hatten wir heute in unserer Radiosendung, hatten wir auch nochmal gesagt, wir wissen ja auch nicht, ob zum Beispiel Moderna und BioNTech-Pfizer als mRNA-Impfstoffe ebenso fiese Nebenwirkungen sich plötzlich da offenbaren wie bei AstraZeneca oder Johnson & Johnson, was viel bei Jüngeren gespritzt wurde und die anderen bei den Älteren. Wenn das nicht mehr bei den Älteren, sondern auch bei den Jüngeren gespritzt wird, da kommen ja häufiger mal Nebenwirkungen zutage.
Ja, und mal gucken. Wir haben noch ein anderes Thema, wir müssen da gleich loslegen, aber eins wollte ich noch sagen. BioNTech war also eine Hightech-Klitsche, so muss man sagen. Ja? Ganz klein, immerhin 1000 neue Mitarbeiter, aber letzten Endes kein Umsatz. Ja? Und jetzt also 9,8 Milliarden Umsatz. Und das liegt daran, dass die mRNA-Technologie zum ersten Mal Anwendung findet. Und ich kann Ihnen sagen, was da noch alles passiert. Mittlerweile arbeitet man auch an einer Impfung gegen das HIV-Virus, auch auf Basis von mRNA. Das ist nicht BioNTech, das ist, wenn ich mich nicht irre, Moderna. BioNTech arbeitet aber an Krebsheilungen. Und es fehlt ja immer an Anwendungsbeispielen für mRNA und groß angelegten Studien. Das ist jetzt der Fall. Wenn es so weitergeht und wenn es funktioniert, Leute, dann hat sich die Weltgeschichte jetzt dramatisch geändert. Und wenn es beispielsweise gelingt, den Krebs zu besiegen, dann ist das ein ganz anderes Thema. Und dann reden wir auch nicht mehr um 9 Milliarden Umsatz. Dann kann das eine der größten Firmen der Welt werden. Und jetzt sage ich mal was zur Transparenz. Du weißt es, ich habe es im Radio schon öfter gesagt, ich besitze BioNTech-Aktien. Das wollte ich jetzt mal so sagen, damit Sie es wissen. Es sind 6 Stück.
Ja? Wow.
Ja, es ist leider nicht viel. 600 Euro. Aber nehmen Sie mir das nicht übel. Es ist genau, ich folge nur dem Ratschlag, den ich Ihnen auch gegeben habe, mich in alle Richtungen abzusichern und beispielsweise auch Aktien von so einem Unternehmen zu besitzen, was Sie vielleicht ganz und gar nicht mögen.
Na, auf jeden Fall gibt es in
Deutschland. Das war ein Zeitpunkt, wo ich mir das. Mir ist klar geworden, wer schafft es nicht zu liefern? Wer baut nur Scheiße? AstraZeneca. Wer schafft es zu liefern? Wer macht das pünktlich? Wer hält seine Versprechen ein? Und wo gibt es bislang noch keine Meldung über Katastrophen? Jedenfalls nicht in den großen Medien.
Genau, dann wart's mal ab oder besser jetzt abstoßen. Wir wissen ja noch.
Ich habe sie ja schon mal gehabt und wieder verkauft, als die erste Meldung in die alternativen Medien kam. Ja. Dann ist sie auch wieder gut. So.
Aber klar ist natürlich, vielen Menschen in Deutschland, denen geht's gar nicht schnell genug, was das Impftempo angeht. Einer davon ist natürlich unser Gesundheitsvielsprecher Karl Lauterbach. Und der twitterte am Montag nämlich Folgendes. Enthusiasmus über Impftempo kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir vor Juli kaum Eltern impfen werden. Massive Schulausbrüche werden Eltern dann sehr hart treffen. In US haben viele Kinder einen Elternteil verloren. Das müssen wir unbedingt vermeiden. Angehangen hatte er da einen Artikel von CNN über eine Untersuchung in den USA.
Ja, nun könnte man ja also meinen, die Schulen waren ja erwähnt, dass in dieser Untersuchung bewiesen wurde, dass Kinder die absoluten Superspreader sind und deshalb ihre eigenen Eltern reihenweise ins Corona-Grab bringen. Mal wieder werden die Kinder also nicht als Opfer, sondern quasi als Treiber, vielleicht sogar Täter in der Pandemie dargestellt, zumindest laut Lauterbach.
Verdammt nochmal, lasst doch die Kinder in Frieden. Die haben in Corona-Zeiten, die haben es da schon schwer genug. Da brauchen wir jetzt nicht noch völlig falsche Anschuldigungen. Und ich sage extra völlig falsche Anschuldigungen. Denn wir haben uns das Ergebnis dieser US-Forscher an der Stony Brook University in New York mal genauer angeschaut, als anscheinend Herr Lauterbach. Denn so spektakulär sind die Ergebnisse da eigentlich nicht ganz.
Eigentlich heißt es dort, laut eines entwickelten Forschungsmodells hätten schätzungsweise 40.000 Kinder in den USA mindestens ein Elternteil an Covid-19 verloren. Allerdings steht da nicht, dass sie die selber angesteckt haben, sondern weil im Schnitt von allen Menschen, die an oder mit Covid-19 in den Vereinigten Staaten verstorben sind, 0,078% ein Kind im Alter zwischen 0 und 17 Jahren hatten.
Also 0,078, das mag jetzt nicht viel klingen, aber die Forscher, die geben zu bedenken, dass vor allem ärmere Familien, die häufig mehr Kinder haben, dann eben viel mehr betroffen sind. Wenn ein Elternteil stirbt, dann sind es eben direkt mehrere Kinder, die in diese Statistik dann mit einfließen. Deshalb seien in den USA eben erstens mehr ärmere als reichere Familien betroffen und auch mehr schwarze als weiße Kinder laut Modell.
Das Forschungsmodell sagt eigentlich sogar das Gegenteil von Lauterbachs Behauptung. Die Jungen stecken ihre Eltern an. Ja, 40.000 ist eine hohe Zahl und jeder Tod ist natürlich auch einer zu viel. Wenn es aber doch in den USA offiziell rund 560.000 Tote im Zusammenhang mit Corona gegeben haben soll, dann bedeutet das ja, 520.000 Verstorbene hatten keine minderjährigen Kinder. Die meisten davon natürlich, weil sie bereits Senioren gewesen sind.
Ja, und nochmal, Lasst die Kinder in Frieden mit solchen Anschuldigungen. Kinder spielen auch laut RKI überhaupt keine wirkliche Rolle bei der Verbreitung des Virus. Oder nur sehr untergeordnete, sagen wir das mal so. Auch anscheinend, weil sie ja nicht nur seltener erkranken, auch viel weniger Viruslast eben entwickeln als Erwachsene. Was Kinder und Jugendliche aber stattdessen entwickeln, sind Psychosen.
Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat dazu geforscht und sagt, nahezu jedes dritte Kind in Deutschland sei während der Corona-Zeit psychisch auffällig geworden. Fast 85% der Kinder finden die Corona-Krise belastend, heißt es da weiter. Und das hat auch mehrere Gründe. Zum Beispiel hätten doppelt so viele Kinder wie bei früheren Befragungen angegeben, dass sie keinen Sport mehr treiben.
40% der Kinder haben angegeben, sich überhaupt nicht mehr zu bewegen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man dann zu Hause sitzt, mehr Zeit am Smartphone verbringt oder am PC wegen Homeschooling. Die Wissenschaftler, die hatten übrigens, bevor sie diese Untersuchung gemacht haben, eigentlich angenommen, dass sich Kinder und Jugendliche sehr gut an Gegebenheiten anpassen können, so auch an die Corona-Situation und das dann vielleicht ja viel weniger schlimm wahrnehmen als Erwachsene. Und das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Die Situation, die falle jetzt nur eben in den Schulen nicht mehr so auf, weil die Kinder nicht in den Schulen sind.
Ja, und Klassenlehrerin Frau Maurer wundert sich, wenn die Kinder zurück in die Schule kommen, wie bei TKKG, ja, früher war es Tarzan, jetzt ist es Klößchen. Ja. Stelle ich mir das in etwa vor. Mhm. Jetzt sind es übrigens die Kinderärzte, die Alarm schlagen. Vorausgesetzt, die Eltern gehen überhaupt hin mit ihren Kindern zu den Ärzten. Denn wir wissen ja auch, dass subjektiv überflüssige Arztbesuche zu Corona-Zeiten maximal reduziert werden, auf ein Minimum runtergefahren werden. Mhm. Und das könnte ja dann auch für Psychologen gelten, wenn man überhaupt einen Termin bekommt.
Auch das, ja.
Das hören wir auch oft, dass das überhaupt nicht mehr möglich ist.
Und das ist dann richtig übel. Das Kinderspital in Zürich, das hat gemeldet vor wenigen Tagen, dass es mehr als eine Verdoppelung der Suizidversuche bei Jugendlichen in der Corona-Zeit gegeben hat. Ebenso ein starker Anstieg von Essstörungen in dieser Altersgruppe. Und das bestätigen übrigens auch zahlreiche Psychologen und Jugendarbeiter hier in Deutschland.
Also, dass es für die Erziehung von Kindern nicht besonders ratsam ist, wenn man sie von der Außenwelt abschottet. Ich glaube, das sollte jedem klar sein. Mhm. Aber wir gehen ja mit allem noch ein kleines bisschen weiter. Jetzt kommen wir mal zu den massenhaften Schnelltests, die gemacht werden, die auch verpflichtend sind in einigen Bundesländern. Das heißt, die Kinder müssen zweimal die Woche den Schnelltest machen, in der Schule, unter Aufsicht. Und dann sitzen sie da und dann warten sie auf das Ergebnis. Und wenn die Kinder von besonders besorgten Eltern sind, dann ist das wahrscheinlich eine echte Nervenprobe.
Hm. Ja, ich meine, jeder Nasenabstrich, jedes Warten auf das Ergebnis, das ist Stress pur.
Und noch schlimmer ist es dann, wenn ein positives Ergebnis dabei rauskommt. Mhm. Also nicht nur, dass möglicherweise die anderen Kinder auf einmal panisch wegspringen von dem Kleinen. Mhm. Ich habe auch Meldungen gelesen, dass die dann sofort FFP2-Maske aufgesetzt bekommen, in ein Nachbarzimmer gesetzt werden und dann mussten sie abgeholt werden in Quarantäne und die sitzen dann da und sind alleine mit sich und diesem Problem.
Toll.
Und das machen wir hier.
Mhm. Ja? Also Beispiel, in Bayern ist das ja angelaufen. Also in diesem Monat, da haben wir in 24 bayerischen Landkreisen jetzt bereits 2 Tests pro Woche, Schnelltests gehabt. Wer am Unterricht teilnehmen möchte, der musste das dann eben machen. Es gab aber, und das ist gesetzlich geregelt gewesen, wer sein Kind nicht einem Schnelltest aussetzen will, der kann es zu Hause lassen. Da gilt die Schulpflicht dann eben nicht. Und da muss die Schule dann Homeschooling anbieten.
Ja. Also entweder hin mit Maske und Schnelltest oder dann halt zu Hause bleiben und Homeschooling am PC. Hm. Und so ist österreichischen Nachbarn sind ja Schnelltestmeister und die sind auch in den Schulen schon weit voraus. Da haben wir also schon erste Zahlen. Bereits seit Wochen wird dort zweimal wöchentlich schnell getestet. Allerdings nur für ältere Schüler, die Jüngeren bleiben noch zu Hause.
Soll sogar, glaube ich, auf 3-mal ausgeweitet werden. Da jetzt Zahlen zu finden, ist ein bisschen schwierig. Liegt auch daran, dass wir jetzt die Osterferien natürlich mit dazwischen hatten. Wir haben dann aber doch ein paar gefunden. Und zwar die Schnelltestzahlen von Mitte März. Und im österreichischen Standard, da heißt es am 19. März, 1.325 positive Schnelltests an Österreichs Schulen in dieser Woche. Da ist die Frage, ist das jetzt viel oder wenig? Und wie viele von denen waren denn dann auch tatsächlich PCR nachgetestet infiziert?
Also, wir haben in der besagten Woche an Österreichs Schulen 1,6 Millionen Schnelltests. Da klingt 1.325 Positive dann auf einmal gar nicht mehr so viel. In der Vorwoche waren es übrigens ähnlich viele. Rechnen wir die Lehrer jetzt mal raus. Da bleiben also noch 1,1 Millionen Schülerschnelltests und noch 1.000 Positive. Mhm. Das sind 0,09% aller schnell getesteten Schüler. Mhm. Wie viele davon übrigens durch den PCR-Test bestätigt wurden, das wissen wir leider nicht. Manche Kinder sind aber auch ohne PCR-Test einfach in die häusliche Quarantäne gegangen.
Genau, gibt es ja dann auch. Nachtestungen gab es aber dann punktuell durchaus. In Wien, da waren in besagter Woche beispielsweise 62 Kinder und eine Lehrerin mit diesem Nasenbohrtest positiv getestet worden. Bei 39 PCR-Nachtestungen hat sich dann kein einziger Verdachtsfall bestätigt. Kein einziger. Und es scheint kein Einzelfall zu sein, ganz im Gegenteil.
Und jetzt schauen wir nochmal nach Deutschland zurück, zu einem Experten, dessen Video Sie möglicherweise auch schon gesehen haben. Jedenfalls haben Sie uns das auch oft zugeschickt. Es ist Sven Armbrust. Er ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Neubrandenburg. Am 11. März war er zu Gast bei der Veranstaltung Eltern, Wissenschaft und Politik.
Erstens kritisiert er da, wie viele von Ihnen auch, die eiserne politische Orientierung an diesen eisernen Inzidenzzahlen. Zack, müssen schon wieder die Schulen dicht gemacht werden. Kontaktbeschränkungen gelten dann. Und eben in dem Zusammenhang auch die PCR-Tests, die er kritisiert. Außerdem macht Herr Dr. Armbrust darauf aufmerksam, dass schwere Corona-Verläufe bei Kindern äußerst selten sind, im Gegensatz zu anderen Krankheiten.
Wussten Sie eigentlich, dass weltweit 200.000 Kinder im Jahr an Tetanus sterben, an neugeborenen Tetanus? Dass 199.000 Kinder an so einem blöden Atemwegsvirus wie RS-Virus sterben? Ich glaube, wir müssen mal die Verhältnismäßigkeiten herkommen. Die Sterblichkeit an Grippeviren in meiner Klinik im Jahr 2020 lag um 100% höher als Corona. Hier in Neubrandenburg. Ich leite die drittgrößte Kinderklinik im Land. Um 100% höher. Jetzt lassen Sie die 100% kurz sacken. Wusste keiner von Ihnen, ne? Ich sage Ihnen die effektiven Zahlen. 1:0. Ich habe ein 12-jähriges Mädchen verloren, ja. An einem Grippevirus in 2020. Aber kein Kind an Corona. Was sagen Ihnen jetzt die 100%? Ich möchte Sie sensibilisieren dafür, das, womit wir bombardiert werden jeden Tag. Und matchen Sie bitte mal die Prozentzahlen, die wir bekommen, mit den effektiven Zahlen, die dahinterstehen. Dann relativiert es sich.
Und dann schauen wir auf die zwar traurigen, aber nichtsdestotrotz wichtigen Zahlen. Verstorben an oder mit dem Coronavirus in der Altersgruppe von 0 bis 9 Jahren seit Anfang 2020. 12 Kinder. Verstorben an oder mit Corona in der Altersgruppe 10 bis 19 seit Beginn 2020 in Deutschland 6 Kinder und Jugendliche. Viele davon hatten schwere Vorerkrankungen oder sogar im Palliativstadium gewesen.
Das ist bitter. Also wie gesagt, jeder Einzelfall ist schlimm. Jeder Einzelfall ist auch ein Schicksalsschlag, natürlich auch für die Familien. Und trotzdem müssen wir über Verhältnismäßigkeit sprechen. Auch den Kindern werden ja durch die Maßnahmen beispielsweise Lebensjahre geklaut. Durch Stress, durch psychische Erkrankung, durch schlechte Jobchancen wegen dem Unterrichtsausfall, durch Einnahmeausfälle bei den Eltern und damit verbundene Unsicherheiten soziale.
Und durch vieles, vieles mehr. Mhm. Und das ändert sich ja auch irgendwie gar nicht. Ist aber ganz anders als früher, als wir groß geworden sind. Also ich habe neulich telefoniert mit jemandem und da sage ich zu ihm, weißt du was, ich bin so froh, dass ich keine Kinder habe. Ich bin so unendlich froh, dass ich in dieser Zeit keine Kinder habe. Also mein Beileid für alle, die Kinder jetzt haben und das irgendwie auch mit denen durchstehen müssen. Da kamen unendlich viele Mails, also auch zum Thema Schnelltest. Wie kann ich das verhindern und so weiter und so fort. Was soll ich denn jetzt machen? Ich möchte das einfach nicht. Kommen wir gleich noch zu. Wir haben ja hier auch Schnelltests. Also wir haben Schnelltests hier bekommen und das jetzt schon seit ungefähr 2 Wochen. Sobald die Berliner Verordnung da in Kraft getreten ist, hat unser Arbeitgeber auch diese Verordnung erfüllt und hat sie uns zur Verfügung gestellt. Sehen so aus und wir haben sie dann aus Jux und Dallerei auch mal gemacht. Ich habe einen gemacht, du nicht. Du hast mich fotografiert. Es ist auch echt mega Gaudi gewesen. Ich meine, wir haben Spaß dabei. Wir lachen darüber. Ja? Wir gucken uns das an, schauen, wie es funktioniert, stecken uns das rein, kitzelt, lachen, niesen, haha. Witzig, witzig. Für uns. Wir ordnen es ein. Mhm. Aber die Kinder, die jeden Morgen dann davor sitzen und sich denken, scheiße, jetzt bringe ich meine Eltern um. Ja, so in der Art. Das ist ein ganz anderes Thema und das ist eben das Problem. Und da habe ich dann auch zurückgeschrieben, wenn du jetzt entscheiden musst, schickst du dein Kind jetzt mit dem Schnelltest in die Schule und ermöglichst ihm, seine Freunde zu sehen oder behältst du es zu Hause? Ich würde es wahrscheinlich hinschicken. Aber für mich ist es auch eine andere Frage.
Also im Moment sind es ja noch nicht die kleinen Kinder, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern die Jugendlichen, die auch, glaube ich, einfach selbst entscheiden können in dem Moment. Also möchten sie diesen Test machen, möchten sie ihre Freunde treffen oder möchten sie weiter allein beim Homeschooling sein? Ich sag mal, ein 16-Jähriger kann das ganz gut noch einordnen, ein 6-Jähriger weniger.
Ja, und das Wichtigste ist doch, dass man dem Kind sagt, okay, du musst jetzt diesen Schnelltest machen. Wenn du das gerne möchtest, dann mach es bitte, geh hin und mach ihn. Aber wenn er positiv ist, mach dir keine Sorgen. Glaub nicht, dass du mich umbringst. Glaub auch nicht, dass du stirbst.
Genau.
Und nicht, dass Oma deswegen stirbt. Ja. Bitte, nimm da die Entspannung rein. Mhm. Ja, so, das ist doch irgendwie, wir müssen ja irgendwie normal da durchkommen durch diese ganze Geschichte und das müssen wir auch mit unseren Kindern schaffen.
Ja, du weißt gar nicht, wie viele komische Zeichentrick-Infofilme Corona ich bei der Recherche zeichentrickmäßig gesehen habe, wo ich gesagt habe, ja, das geht nicht. So.
Ja. Mhm. So ist es. Also, es wird behauptet, Kinder seien die Treiber der Pandemie. Sie würden massenweise Eltern und Großeltern anstecken und diese sogar töten.
Fakt ist, das ist weder bewiesen noch wahrscheinlich. Das sagt sogar das RKI. Aktuelle Modellberechnungen aus den USA widerlegen das sogar.
Es wird behauptet, Kinder können sich an Situationen schnell anpassen und für sie sei die Pandemie gar nicht so schlimm.
Fakt ist, jedes dritte Kind zeigt nun psychische Auffälligkeiten. Von den gesundheitlichen Auswirkungen wegen zu wenig Bewegung mal ganz zu schweigen.
Es wird behauptet, flächendeckende Schnelltests in Schulen seien ein Gamechanger in der Pandemiebekämpfung.
Fakt ist, es werden kaum positive Schnelltests in diesen Schulen verzeichnet. Abschließende PCR-positive Tests gibt es noch weniger. Aber Tests, Masken und Abstand erzeugen Stress.
Und es wird behauptet, SARS-CoV-2 wäre auch für die Kinder selbst eine große Gefahr.
Doch Fakt ist, das stimmt so nicht. Zumindest ist die Gefahr in dieser Altersgruppe deutlich geringer als bei vielen anderen gängigen Kinderkrankheiten. Also noch ein letztes Mal, lasst die Kinder in Ruhe. Und die Corona-Maßnahmen, die sind klar für alle eine Belastung, aber für die Kinder ganz im Speziellen. Und jetzt können wir es ja auch mal mit Kindermund sagen lassen.
Man möchte ja auch mal wieder seine Freundin umarmen und mit ihr zusammen spielen, ohne Abstand zu halten, das ist ja auch schade.
Ja, so ist das. Kindermund tut Wahrheit kund. Ja. Fast schon hätten wir übrigens überlegt, dass wir das als Webtipp machen. Sie können es sich trotzdem anschauen. Das ist die ARD-Doku mit dem Namen Psychisch belastet. So leiden Kinder unter den Corona-Beschränkungen. Ist vom August 2020, aber wir haben heute was anderes für Sie.
Ja, und zwar wollen wir Ihnen heute ein kleines Eigengewächs als Webtipp ans Herz legen. Mehrere Kollegen von uns, die machen nebenher auch ein bisschen Musik. Einige schon länger und einer von ihnen, das ist unser Kollege Paul. Und der macht jetzt Musik unter dem Namen Public Enemy. Vor genau einer Woche, da wurde ein Video veröffentlicht auf YouTube, aus dem wir Ihnen jetzt einen kleinen Ausschnitt präsentieren wollen.
Public Enemy und Vignetta mit dem Lied Ende der Pandemie.
Alle rennen auf die Straße, fallen sich in die Arme. Das Superspreader-Event stört nur länger keinen. Weltweit zu fetten Besten. Wohlgenährte Ärsche shaken, der Lockdown-Speck schmilzt allmählich wieder Schnee von gestern. Globale Party. Gemeinsam am Winzen, der Covid-Hotspot wird zum Ort der Liebe ohne Grenzen. Bill Gates versus Overküst Biden. Die Armen werden reicher, die Reichen weicher. Weichen der Armut, Ende der Pandemie. Der Oligarchie, Community, Monami. Das Ende der Pandemie. Oligarchie, der Community, Monami.
Ja, tanz ruhig. Ja, ausgezeichnet. Public Enemy und Vignetta mit Ende der Pandemie zu finden auf dem YouTube-Kanal von Vignetta Music. Den Link finden Sie auch in den Kommentaren unter unserem Video.
Genau, werde ich dann dran denken, das dann wieder zu machen.
So, und wir wollen noch was schreddern. Ich habe was mitgebracht. Wir schreddern nicht den Schnelltest. Wir schreddern die Anleitung dazu. Das ist was Feines. Also es ist natürlich wichtig, dass man eine Anleitung zum Schnelltest bekommt, damit man auch weiß, wie man ihn durchführt. Und das hier ist die Anleitung. Also man wird es kaum erkennen können.
Selbst wenn wir es einblenden würden, würde man es nicht erkennen.
Aber ich zeige Ihnen mal, wie groß das geschrieben ist. Ja? Also es könnte auch hebräisch sein. Ich würde es nicht unterscheiden können. Das
Sie erinnern sich doch noch an die Mikroskopgeschichte, die ich letztens gemacht habe. Das bräuchten wir.
Ja, habe ich auch benutzt, sage ich dir gleich. Das ist unser Text, wenn wir lesen. Ja? Und das ist die Anleitung, die ich lesen soll, um diesen Schnelltest zu machen. Unglaublich. Aber ich habe das natürlich unter das Mikroskop gelegt, was du mitgebracht hast.
Schön.
Und deswegen kann ich auch sagen, was da drin steht. Also ich habe es mir extra notiert. Mhm. Dieser Schnelltest ist nicht zur Anwendung bei Menschen über 64 Jahren geeignet. Mhm. Warte, das war durchgestrichen. Da steht jetzt, dieser Schnelltest ist nur für Menschen über 60 Jahren geeignet. Wow, okay, also schredder ich das mal.
Nicht mehr 1. April, Benjamin. Ja, aber gerne ab dafür.
Es funktioniert sogar, da war ich mir nicht ganz sicher, ob das der letzte Auftritt des Schredders ist.
Vielleicht demnächst dann den Schnelltest an sich. Aber wir haben ein paar Ankündigungen und erstmal haben wir heute Post bekommen. Und zwar Post, also Briefkastenpost.
Hier ist es.
Toll.
Lieben Dank und liebe Grüße an Christina. Christina schreibt uns auch öfter mal per E-Mail gute Sachen und heute ist es dann hier reingeflattert.
Ja.
Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber wir werden da auf jeden Fall mal reinschmökern. Mhm. Sie schrieb uns dann dazu, liebe Jungs von Basta Berlin, ich hoffe, die journalistische Arbeit einer Bekannten aus dem Rheinland findet Gnade in euren Augen, beziehungsweise erfreut. Danke für eure unermüdliche Arbeit. Ich freue mich auf jeden Donnerstag. Ganz herzlichen Dank, Christina. Super cool.
Vielen Dank. Ja. Und wenn Sie online unsere Postadresse rausfinden, unsere Berliner, schreiben Sie da auch gerne hin. Wir kriegen sehr gerne Karten. Ansonsten bitte an basta.berlin@snanews.de. Und einen kleinen Aufruf da noch. Nächste Woche, wenn die nächste Sendung kommt, 22. April, da habe ich gleichzeitig ja das Interview mit Sarah Wagenknecht. Die Reaktionen waren viele Daumen hoch übrigens. Und wenn Sie da vielleicht noch die ein oder andere Frage haben, wo Sie sagen, Mensch, das könntest du der Sarah doch mal stellen. Vielleicht passt das ja irgendwie ins Interview rein. Gerne auch an die besagte E-Mail-Adresse. Dann werde ich gucken, ob ich das da mit reinbringen kann.
Was ich zum Beispiel cool fände, ist schnelle Frage, schnelle Antwort. Dass man einfach so fünf wirklich schnelle Fragen, also hast du Haustiere? Oder auch was anderes Politisches, das man schnell beantworten kann und schnell stellen kann. Sowas finde ich zum Beispiel ganz einfach zu stellen am Ende eines Interviews. Meine erste Idee dazu. Witzig, dass du das sagst. 22. April, da habe ich nämlich einen Termin im Impfzentrum.
Ja, ja.
Aha. Da wird BioNTech verimpft.
Aha, aber nicht an dich.
Nicht an mir, sondern an unseren Chef Andreas Peter. Und den werde ich dann dahin begleiten. Mal gucken, was dabei rauskommt. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt.
Ein umtriebiger Tag. Ansonsten sehr gerne unseren Telegram-Kanal abonnieren. Da bekommen Sie immer so ein paar kleine Blicke hinter die Kulissen oder Umfragen. Alles, was so wichtig ist. Du hast vorhin kurz vor der Sendung hier noch ein Video gemacht. Das ist mittlerweile auch da in dem Kanal mit drin. Oder auch spontane Denkergüsse von Benjamin.
Ja, richtig. Absolut, ja. Und die Adresse finden Sie bestimmt raus. Dann schicken Sie uns Geschenke, Edelmetalle und Antrags. Wir sind auf alles vorbereitet. Heute war es aus meiner Sicht, ich war ein bisschen fahrig, tut mir leid, ich gelobe Besserung.
Kein
Energy Drink. Es waren sehr viele Zahlen dabei, aber ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht. Ansonsten, nächstes Mal wird es besser. Alles Gute, mein Name ist Benjamin Gollmitt, ciao.
Mein Name ist Marcel Joppa, bis dahin und tschüss.